Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Zukunftspodcasts. Heute bin ich mit Finanzsenator Andreas Dressel verabredet. Er gehört zu den wichtigsten Stimmen der Hamburger SPD innerhalb der Landesregierung und auch im Bundesrat in Berlin. Ob Sicherheits- oder Sozialpolitik, Belange der Gesundheitsbranche sowie der gesamten Hamburger Wirtschaft, aber auch Kultur- und Bildungsthemen, der oberste Kämmerer der Stadt hat überall seinen Blick drauf. In der Hafenpolitik ist Andreas Dressel beispielsweise involviert in den Teilverkauf der Hala und ebenso trägt er die Entscheidung, dass die Stadt in die Rettung des Großprojekts Elbtower kein Steuergeld investieren will. Der ehemalige Fraktionschef der SPD und seit 2018 amtierende Finanzsenator steht hinter der Strategie, städtische Baugrundstücke nur noch im Rahmen von Erbpachtverträgen zu vergeben und redet ein gewichtiges Wort mit bei der Planung von Zukunftsinvestitionen, wie zum Beispiel dem Bau der neuen Kölbrücke. Andreas Dressel ist 49 Jahre alt, stammt aus Volksdorf und gehört zum kleinen Kreis derer, denen die Übernahme des Bürgermeisteramts zugetraut wird, sollte es Peter Tschentscher eines Tages abgeben wollen. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herr Senator Dressel, lieber Andreas, moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Handelskammer und schön, dass du da bist hier bei unserem Zukunftspodcast. Freuen wir uns sehr.
Freue mich auch sehr und ich will einfach auch mal das Kompliment loswerden, dass ihr dieses Thema nicht nur wie will Hamburg leben, sondern wovon die ganze Zeit immer auch als Headline für die politische und gesellschaftliche Debatte nimmt es so wichtig, weil zu viel diskutieren in der Stadt, wie sie leben wollen, aber zu wenig wovon. Und ein Finanzsenator freut es, wenn auch diese Ertragsseite immer mal wieder beleuchtet wird.
Ja, klasse, das nehmen wir gerne an, dieses Kompliment. Und Freunde, in der Tat ist das eigentlich auch ein wunderbarer Einstieg. Wir müssen natürlich auch sozusagen von soliden öffentlichen Finanzen leben in der Zukunft. Und wenn man jetzt mal sieht, ihr habt gerade die Haushaltsberatung abgeschlossen, also das lief auch aus unserer Sicht sehr, sehr geräuschlos, ja, und konfliktfrei. So, das ist ja durchaus bemerkenswert und vielleicht das Gegenteil, wenn man sich mal ein bisschen nach Berlin orientiert.
War jetzt nicht so schwer, sich da von der Ampel positiv abzuheben.
Ja, genau. Aber wieso haben Sie, ist denn so viel Geld da in Hamburg oder woran liegt das, dass es so geräuschlos lief auch? Ne?
Also natürlich hatten wir auch durch sozusagen auch kluge Politik vorher, zum Beispiel, dass wir die Corona-Schulden schon abgezahlt hatten, bevor die Tilgung eigentlich planerisch losgegangen wäre. Denn das hätte ja gedroht, dass wir über 20 Jahre jedes Jahr 150 Millionen tilgen müssen. Mhm. Und das weiß ja nun jeder, der mal einen Baukredit hat. Irgendwie, wer vorfristig eine solche Belastung los ist, hat dann auch mehr Spielraum für andere Themen. Mhm. Das war so ein Beispiel, was natürlich auch ein bisschen für Entspannung gesorgt hat im Vorfeld, dass ich das vorher erledigt hatte. Mhm. Aber natürlich waren die Wünsche immer viel größer als das, was wir dann auch darstellen konnten. Mhm. Und trotzdem, und das finde ich, ist ja auch ein kleiner Fingerzeig nach Berlin, wenn man viel miteinander spricht, immer nach Kompromissen sucht. Und das halt nicht via Medien, sondern miteinander am Tisch. Mhm. Dann gelingen auch gute Lösungen. Mhm. Und sozusagen, wir haben mit dem guten Regieren in Hamburg nie aufgehört und wir würden uns, glaube ich, alle wünschen, dass sozusagen dieser Spirit auch ein bisschen noch nach Berlin weiterträgt.
Ja, zum Thema gutes Regieren kommen wir nachher noch zu. Ja, und das ist sicherlich aus unserer Sicht eine notwendige Bedingung für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort, aber ob es eine hinreichende ist, da können wir gerne nochmal drüber reden nachher. Aber vielleicht nochmal kurz zum Haushalt, weil das ja wirklich jetzt auch wegweisend ist. Ja. Ja, und dass wir nochmal, welche Schwerpunkte habt ihr gelegt? Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Aber auch, dass ich glaube, das haben auch viele, weil es eben so geräuschlos war, gar nicht mitgekriegt. Ja?
Das stimmt. Also uns ging es tatsächlich um zweierlei. Mhm. Das Thema, dass eine Stadt funktionieren muss, gerade in der Krise, ist das eine, aber genau wie du sagst, nicht die alleinige Bedingung für politischen Erfolg. Wir haben ganz gezielt auch das Thema Zukunftsinvestitionen nach vorne gestellt. Wir werden jetzt wirklich kontinuierlich immer rund 3 Milliarden Euro pro Jahr investieren. Das ist wirklich ein Rekord. Haben wir noch nie gehabt. Natürlich geht das in Infrastruktur, das geht um Schnellbahnausbau, aber sozusagen die Investitionsoffensive zieht sich durch alles durch, eben auch Schulbau, Hochschulbau. Das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht für die Wirtschaft, während anderswo auch Bauwirtschaft nach Aufträgen sucht, glaube ich, sind in Hamburg die Auftragsbücher voll und die Stadt ist ein Investitionsanker, gerade in konjunkturell herausfordernder Zeit, deswegen auch das eine positive Sache. Und wir haben auch die Innovationsthemen, die sind dir und der Handelskammer, wie ich weiß, sehr wichtig. Mir auch und der Wirtschaftssenatorin auch. Wir haben das endlich auch ausfinanziert und auch weiter ausgebaut. Zum Beispiel auch mit Regio Inno Growth, was ja jetzt auch eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit auch im Innovationsbereich ist. Mhm. Das alles abgesichert und ausgebaut. Das heißt, Investitionen und Innovationen, klarer Schwerpunkt auch des Doppelhaushalts 25/26.
Ja, ich glaube, also viel ist auf Infrastruktur auch ausgerichtet und ich meine, das muss man auch logischerweise dann mitmachen und da kommen auf Hamburg ja eine Menge Herausforderungen auch zu. Aber du hast das Thema Innovation angesprochen. Das ist würde dich logischerweise nicht verwundern, dass wir das hier auch thematisieren wollen. Unsere Strategie 2040 basiert ja eigentlich auf der Frage, wie sieht das Geschäftsmodell von Hamburg von morgen aus? Und das ist ja auch schon grundsätzlich, dass wir eigentlich unsere klassischen Stärken, starke Industrie, Hafen, Logistik, aber eben auch eine gute wissenschaftliche Basis durch Innovation, durch eine stärkere Vernetzung und mehr Startup-Kultur sozusagen diese Stärken auch in die Zukunft bringen wollen. Und dazu müssen wir eigentlich mal ein Konzept. Unser Konzept sieht eigentlich vor einen Dreisprung, Fokus auf Potenzialtechnologien, wo wir besondere Stärken haben, auch besondere Potenziale weltweit. Zweitens, für diese Technologien Sonderinnovationszonen zu machen mit speziellen regulatorischen Freiheiten. Und dritter Sprung, konsequente, entschlossene Finanzierung dieser Innovationstechnologien. Und da haben wir eine Innovationsmilliarde vorgeschlagen und haben natürlich auch drauf geschielt so ein bisschen, dass wir die Hapag-Lloyd-Dividende dafür auch nutzen. Ja, da ist man aber die Frage, wo ist die hin? Ja?
Also die Hapag-Lloyd-Milliarde, also im Prinzip haben wir ja da zwei Seiten. Einerseits das, was an Dividendenertrag bei unserer Beteiligungsholding HGV angekommen ist. Aber natürlich das auf der Steuerseite hat sich das ja auch durchaus bemerkbar gemacht. Also zunächst mal, was wir in der Beteiligungsseite auch reinbekommen haben, ist tatsächlich sehr stark auch in, also funktioniert ja unser Beteiligungsmanagement, dass du da gewinnbringende Bereiche hast und auch Verlustbringer. Wir haben natürlich im Bereich Mobilität und Energie jetzt eine Phase eines Investitionshochlaufs. Wenn man mal sieht, die Hochbahn hatte vor ein paar Jahren noch 60 Mio Verlust. Jetzt sind wir irgendwo 300-400 Mio. Was mit Angebotsoffensive, dass wir überall jetzt emissionsfreie Busse anschaffen, dass wir eine neue U-Bahn bauen und so weiter. Das heißt, und wenn wir nicht Gewinne an der einen Stelle nutzen, um Verluste an der anderen Stelle zu deckeln, dann bleiben dann nachher dann nur Verluste, die dann nachher aus Steuermitteln hätten ausgeglichen werden müssen. Und deswegen haben wir uns bemüht, das in einen Gleichklang zu bringen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und das können wir euch gerne auch in den nächsten Wochen nochmal sozusagen, wenn der Haushalt gedruckt vorliegt, machen wir nochmal einen Faktencheck miteinander, wo wir genau sehen können, wie viel mehr an Innovationsgeld ist tatsächlich drin. Was ist sozusagen abgesichert? Was ist dazugekommen? Und da werdet ihr sehen, das ist sehr, sehr beachtlich. Und der Weg wird weitergehen, weil wir das ja auch über die Finanzplanung abgesichert haben.
Okay, also auf den Faktencheck freuen wir uns. Den werden wir auch nachliefern für unsere Hörerinnen und Hörer, dass das damit bekommt. Aber noch dieses, das war ja eigentlich wirklich wie Manna vom Himmel, dieses Geld. Also man konnte ja, also natürlich hat man das irgendwie vielleicht ahnen können, aber eigentlich konnte man aus einer Haushaltsplanung diese 1,5 Milliarden ja eigentlich nicht mit rechnen. Das ist ja sozusagen frisch gewesen. Und jetzt ist es so, und ich glaube, es gibt ja auch viele, viele Gründe, dass das dann irgendwie dann, wie es verwendet worden ist. Gleichwohl ist es ja eigentlich ein Schatz und ein Asset, wenn wir das haben, und ist ja nicht ausgeschlossen, dass sowas nochmal wiederkommt. Ja, so. Und insofern würde ich einfach mal gerne die Idee mit dir diskutieren, kann man nicht künftige Erträge aus privaten Beteiligungen des Senats, ja, wenn sich der Senat schon in der Privatwirtschaft beteiligt, nicht Zweckbinden für Innovation über eine Stiftungslösung zum Beispiel.
Frage ist ja nur, was machst du dann mit den Bereichen, wo Verluste entstehen?
Na gut, aber die würden ja, man kann ja nicht rechnen seriös mit diesen Themen. Ja?
Nee, das stimmt. Aber sozusagen, das heißt, bei uns in der HGV ist es ja sozusagen ein durchgehendes Management, wo du sozusagen unterjährig guckst, ergibt sich irgendwo noch eine Ertragschance, ergibt sich vielleicht durch irgendeinen anderen exogenen Faktor ein zusätzlicher Verlust. Das sozusagen auszumänteln, was am Schluss möglichst wenig Verlust im Haushalt. Das Beste ist sozusagen, es gibt eine schwarze Null bei der HGV, dass ich aus Steuermitteln nicht oben was noch reinpumpen muss, weil dann wäre es nicht gut gewirtschaftet. Und da haben wir es jetzt auch geschafft, insofern wirklich diesen Einmaleffekt ein bisschen auch an die Gewinnrücklage bei der HGV zu packen, dass wir die Phasen bis zum Beispiel die Energiewende bei den Energieunternehmen auch auf der Ertragsseite sich mal positiv bemerken hat. Du musst ja da jetzt investieren, um das Geschäftsmodell der Energiewerke und so weiter auch jetzt in Zeiten der Dekarbonisierung weiterzuführen, damit kann ja nicht sein, dass ich jedes Jahr die Energiewerke subventionieren muss, sondern die müssen so arbeiten. Das wäre, glaube ich, auch eine nachvollziehbare Erwartung der Handelskammer, dass die so arbeiten und wirtschaften, dass da ein Plus rauskommt und nicht ein Minus. Das heißt, die müssen auch ihre Investitionen überwiegend privat über ihre Company stemmen.
Aber aktuell würden sie jetzt ja sozusagen quersubventioniert über die privaten Erträge.
Ja, also
aus Arbeitleute zum Beispiel.
Und also sozusagen vor allem ist es jetzt sehr stark in das Mobilitätsthema gegangen, wo ja dann auch klar ist, dass natürlich von der Bundesseite der Bereich Mobilität auch unterfinanziert ist. Mhm. Also dass wir quasi den Angebotsausbau auf die eigene Rechnung alleine nehmen, während jetzt in Schleswig-Holstein Nahverkehre abbestellt werden. Mhm. Ja, was ist das für eine Mobilitätswende? Das ist etwas, was auch bezahlt werden muss. Ja. So, das ist das Problem. Und deswegen das in einen Ausgleich zu bringen. Wir achten darauf, dass sozusagen genug Ressource und Power für das Thema Innovation bereitsteht. Mhm. Und es ist völlig richtig, dass die Handelskammer uns immer ermahnt, dass noch ein bisschen mehr sein könnte.
Genau. Ja. Also vielleicht nochmal kurz als Einordnung. HGV ist die Hamburger Beteiligungsgesellschaft unter Ägide der Finanzbehörde, wo die ganzen öffentlichen Gesellschaften und Beteiligungen auch gebündelt geführt werden,
um das
zu haben. Aber in der Tat bleiben wir dran, weil wir das eben auch ordnungspolitisch für notwendig halten, dass man da keine Quersubventionierung macht, sondern diese Mittel, die dann, wenn die dann kommen, wirklich in die Zukunft investiert. Und ich weiß, dass wir da auch einen guten Austausch sind dann dazu. Gleichwohl wollen wir uns nicht müssen uns international vergleichen mit, obwohl nicht mit Schleswig-Holstein.
Also auch viele andere Infrastrukturthemen, also das Thema mit den Verkehrswegen, Energieinfrastruktur, auch die digitale Infrastruktur der Stadt. Also das ist ein Thema, wo wir jetzt auch noch einen Auftrag der Bürgerschaft haben. Was können wir auch noch mal im Glasfaserbereich auch zusätzlich ermöglichen, unterstützen? Mhm. Auch das ist ja jetzt wichtig für das Thema, welche infrastrukturelle Basis kann die Wirtschaft in Hamburg vorfinden, dass es eben auch möglich ist, eben nicht nur schnelles Internet am Winterhuder Marktplatz zu haben, sondern auch in Bereichen, die ein bisschen peripherer in der Stadt sind, dass auch da ein Top-Unternehmen sagt, ich habe schnelles Internet hier in meinem Gewerbegebiet vor der Haustür, gar kein Problem. Also auch das ist ein Thema, was wir in den Blick nehmen wollen.
Ja, wunderbar. Das klingt gut. In der Tat ein zentraler Aspekt. Ich würde gerne mal zu einem anderen Thema kommen. Bürokratieabbau. Hast du dir dankenswerterweise auf die Fahnen geschrieben und so ein bisschen die Federführung in die Hand genommen? Eine Frage, hast du dieses undankbare Thema freiwillig genommen?
Ja, freiwillig, insofern bin da völlig mit dir einer Meinung, das ist ein zentraler Punkt. Mhm. Das glaube ich in den guten Zeiten, Niedrigzinsphase und so, glaube ich, konnten wir das alles irgendwie noch tragen und ertragen, auch wenn ich sagen muss, da hätte ich mir erwartet, dass als die GroKo noch regiert hat in Berlin, da hätte man natürlich bei dem Thema Bürokratieabbau ganz anders Flöcke einschlagen müssen. Mhm. Das ist ziemlich bitter, weil natürlich jetzt in einem konjunkturell herausfordernden Umfeld, glaube ich, wir an vielen Stellen merken, dass da ein Overkill-Effekt eingetreten ist. So, und die zentralen Weichenstellungen müssen in Berlin erfolgen, weil ganz viel eben Bundesrecht ist oder ja sogar supranationales Recht. Und trotzdem, wir haben uns in Hamburg entschieden, wir covern das jetzt. Es gibt ein Projekt, was das jetzt unter Federführung meiner Behörde, mit der Wirtschaftsbehörde, aber auch die anderen Behörden sind alle eingebunden, wo wir sozusagen im Sinne von wirklich Checklistenverfahren wirklich einzelne Bereiche durchgehen, von der Frage sozusagen Bearbeitung im Bereich Fachkräfteeinwanderung, andere Themen auch im umweltrechtlichen Bereich, wo wir ja auch immer wieder Themen haben, wo man sagt, Mensch, muss das eigentlich so bürokratisch sein, bis hin zum Baubereich. Da, glaube ich, sind wir sehr weit dabei, dass wir auch mehr Sachen genehmigungsfrei stellen wollen und müssen, sozusagen, dass dann einfach nur eine Anzeigepflicht bleibt. Also wir wollen da Ergebnisse bringen und wir bereiten ein Paket vor für den Herbst. Und da werde ich darauf achten, dass das nicht nur ein Päckchen ist, sondern auch ein Paket.
Okay, und kannst du vielleicht schon mal ein bisschen spoilern,
auf was können wir uns da freuen? Der Baubereich, da sind wir mit Karin Pein auch eng im Gespräch, da hat sie auch schon öffentlich angekündigt, dass wir im Bereich der Genehmigungsfreiheit deutlich besser und umfangreicher werden müssen, wie weit uns sozusagen beim Fachkräftethema, was ja auch ein wichtiger Punkt für die Wirtschaft ist, sozusagen auf Landesebene Sachen vereinfachen können, werden wir schauen. Und so gehen wir wirklich die Regelungsbereiche durch. Und gucken, ist das etwas, was fruchtet? Und da gilt immer mein altes Motto, immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist. Und insofern bisschen Spannung muss ja noch sein für den Tag.
Alles klar. Also wir sind sehr gespannt und geben auch immer unsere entsprechenden Kommentare und Hinweise dann auch in diesem
Prozess. Ja, wobei manche Sachen sind ja auch da Kann und Pein, das will ich mal als Hinweis zurückgeben. Im Baubereich ist ganz viel DIN-Norm. Das hat kein Gesetzgeber entschieden, sondern das hat sozusagen in Eigenverantwortung die Wirtschaft in der Normung gesagt, das ist sozusagen der bestimmungsgemäße, der regelhafte Vertragsgegenstand. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei der Trittschalldämmung jetzt sagen würde, es ist nicht zwingend normal vorausgesetzt, dass es sozusagen so ist, dass das quasi man nichts hört, sondern ehrlicherweise Gebäude, wo man was hört, siehe Altbauten, die ja in Hamburg auch durchaus weit verbreitet und sehr begehrt sind, wie man hört. Da gibt es eigentlich diese Trittschalldämmung in dem Sinne nicht. Das heißt, da auch, also letztlich sind wir als Wirtschaftsobjekte auch in der Verantwortung, auch zu sagen, okay, wir sind auch mal in der Lage, mal abzuschichten. Denn das hat jetzt hier alles immer irgendjemand mal ausgedacht. Und zwar wahrscheinlich sogar für einen guten Zweck.
Ja, jede Regelung hat
ja. Das heißt aber auch, dass wir als Konsumenten, als Wirtschaftsobjekte auch sagen müssen, okay, um das große Ziel der Deregulierung auch zu erreichen, muss es auch eine Möglichkeit geben, auch mal von was Abstand zu nehmen. Da können wir alle einen Beitrag leisten.
Ja, toll. Das ist das entscheidende Thema, glaube ich, die Unternehmen, die Freiheit wieder und auch das Vertrauen in die Unternehmerschaft zu sagen, die Wirtschaft, ihr kriegt es schon hin, und aber nicht sozusagen in jedem Unternehmen oder einen Antrag stellt, potenziell irgendwie jemand zu sehen, der versucht, sich irgendwo durchzulavieren. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, viele, die Unternehmen wollen, stellen sich auch vielen Herausforderungen. Unser Standort wird nur mit der Wirtschaft gehen, und vor allem werden die ganzen Herausforderungen nur mit einer starken Wirtschaft auch dann hier mit regeln. Aber klar ist auch, Hamburg hat nicht alles in der Hand, vieles bunt.
Ja, und aber was wir zum Beispiel in der Hand haben, ist jetzt die neue Grundsteuer. Das haben wir ja auch intensiv mit der Handelskammer besprochen, mit auch anderen Kammern und Verbänden. Und da haben wir uns ja bewusst für ein bürokratiearmes Modell entschieden, soweit man bei Grundsteuer von bürokratiearm. Ja, aber wenn du mal vergleichst mit dem Bundesmodell, beim Bundesmodell bei der Grundsteuer muss alle 7 Jahre alles neu gemacht werden. Und bei uns gibt es jetzt eine Hauptfeststellung, ein sehr einfaches Verfahren, und das muss natürlich aufkommensneutral sein. Also ich kann da jetzt nichts verschenken, auch wenn ich gerne möchte. Aber sozusagen, dass in den Ländern mit dem Bundesmodell alle 7 Jahre alles nochmal neu erhoben werden muss, ist eine Sache, die ich Hamburg erspare.
Du hast ein extrem wichtiges Thema für Hamburg Zukunft angesprochen, Wohnungen. Wohnungsbau. Bauwirtschaft profitiert sicherlich von öffentlichen Aufträgen auch oder nochmal so in der Stabilisierung, aber die Bauwirtschaft, die Wohnungsbauwirtschaft liegt schon am Boden, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das ist sehr eingebrochen, auch der ganze Markt wegen der Kostenexplosion, aber auch wegen der Zinsfinanzierungsseite. Also insofern, wir brauchen das für die Attraktivität der Stadt, für alle Fachkräfte, die wir hier benötigen, und das Wachstum, was wir hier vorhaben. Insofern ist das ein zentraler Ansatz, und ist auch gut, dass alles getan wird auf allen Ebenen, um damit mit vorwärts zu kommen. Wenngleich es natürlich irgendwie immer noch nicht ausreicht, die Bemühungen. Du hast die Grundsteuer angesprochen. Ich würde gerne mal auf die Grunderwerbsteuer zu sprechen kommen. Wäre ja auch ein Ansatzpunkt, den Wohnungsbau oder den Erwerb von Wohnungen wieder etwas anzukurbeln. Ihr habt die Grunderwerbsteuer vor kurzem, ich glaube vor 2 Jahren, erhöht auf 6,5%.
Nee, 5,5.
5,5. Kann man die nicht nochmal runter machen? Zumindest mal temporär.
Ja, wir haben dazu ja gesagt, wir können uns eine zielgerichtete Ermäßigung vorstellen für den familiären Ersterwerb. Wir wissen ja, dass wir ein Thema haben, auch was sozusagen Familie und Wohneigentum angeht, weil es natürlich auch ein Beitrag zur Altersversorgung ist. Das ist ein Thema, wo wir gesagt haben, sobald der Bund uns eine Öffnungsklausel ermöglicht, dass wir das ermäßigen können, werden wir das tun. Das ist das Thema Ampel, kann die sich auf was einigen. Das liegt jetzt bei Herrn Lindner auf dem Tisch. Und sobald wir eine Öffnungsklausel haben und teilermäßigen können für diese Zielgruppe, werden wir das machen. Das haben wir der Wohnungswirtschaft auch versprochen. Die Mehreinnahmen, die wir erzielt haben und erzielen mussten, die sind da reingegangen, dass wir ein riesiges Programm für das Thema energetische Gebäudesanierung aufgelegt haben. Was ja erforderlich ist, weil das ist ein Schlüssel zur Wärmewende. Und da wissen wir, dass der Gebäudebestand da unglaublichen Nachholbedarf hat. Das hilft nebenbei auch der Konjunktur, weil es auch wieder für die Bauwirtschaft was Positives ist. Deswegen war quasi an der Erhöhung eine Ohrmarke dran, dass sie genau für diesen Zweck ausgegeben wird. Also ich bin bereit, für den familiären Ersterwerb eine Senkung vorzunehmen, wenn der Bund mich lässt.
Wunderbar. Das halten wir fest, ja, und gucken,
was so bei Bauwirtschaft vielleicht nochmal. Wir sehen erste Anzeichen, dass sich in bestimmten, also wir haben eine super Nachfrage bei unserem Förderprogramm. Also es gibt auch viele, die jetzt gesagt haben, oh, das rechnet sich jetzt für mich nicht mehr, wenn ich frei finanziert baue. Ich switch um auf geförderte Wohnung, weil wir wirklich ein super attraktives Förderprogramm auch jetzt für die im ersten, zweiten, auch dritten Förderweg haben. Was wirklich auch kann ich jedem Investor sagen, der sagt, oh, das lässt sich jetzt alles nicht finanzieren. Einmal zu gucken, ob die IFB-Finanzierung nicht vielleicht attraktiver sein könnte. Wir sehen auch erste Zahlen bei der KfW, dass es nach oben geht. Und ich sehe tatsächlich bei der Grunderwerbsteuer, da können wir ja sehen, wie viele Deals sozusagen über den Tresen gehen, dass wir Anzeichen haben, dass wir leichte Erholungstendenzen haben. Insofern würde ich mal sagen, drücken wir uns alle die Daumen, denn wir brauchen ja dringend, auch für das Fachkräftethema, brauchen wir, dass der Wohnungsbaumotor sozusagen wieder Fahrt aufnimmt.
Ein Aspekt, der in der Bauwirtschaft und bei unseren Unternehmen immer sehr intensiv diskutiert worden ist, das Thema Erbbau, Zins versus Verkauf von Flächen. Die Stadt hat sich entschieden, Flächen nur noch im Erbbauzins zu vergeben.
Gott sei Dank, so eindeutig hat sie es nicht entschieden, sondern es gibt einen Vorrang des Erbbaurechts.
Okay, und unsere Unternehmen sagen, durch den Kauf wäre es leichter, auch sozusagen attraktive Konditionen im Wohnungsbau zu erzielen, ne?
Ja, wobei man da sagen muss, da ist ja, hat sich ja in der Debatte auch wirklich noch was getan. Wir sind die Verträge mit der Wohnungswirtschaft richtig durchgegangen. Wir haben jetzt faktisch ein ewiges Erbbaurecht. Das heißt, du hast Vertragsverlängerungen eingebaut in die vertraglichen Grundlagen, dass du sozusagen mit Verlängerungsoptionen du sozusagen auf 99 Jahre plus x-fache Verlängerungen kommst. Das heißt, wir haben einen absolut niedrigen Erbbauzins mit 1,3% im Bereich Wohnen. Du wirst nirgendwo etwas Günstigeres finden. Das heißt, es kommen bei uns jetzt schon wieder die ersten Leute, die sagen, das ist ja super, weil ich kann die Grundstückskosten eigentlich in der Variante jetzt faktisch auf Null drücken. Weil natürlich 1,3%, wenn du das im laufenden Erbbauzins machst, ist es ja fast gar nichts. Das heißt, du hast nicht die großen Anschaffungskosten sozusagen in der Erwerbssituation, sondern du streckst es entsprechend über die Laufzeit. Also da gibt's jetzt auch neue Modelle. Wir sind der Wohnungswirtschaft weit, weit in der Vertragsgestaltung entgegengekommen. Also das Erbbaurecht taugt nicht mehr als Ausrede, warum man nicht bauen kann, sondern wir haben sogar die Banken sagen mir, dass ihr habt die besten Erbbaurechtskonditionen deutschlandweit. Und vielleicht sollte man immer auch mal denken, durchaus nicht, wahrhaft nicht sozialistische Metropolen auf der Welt, wie London und New York, sind in Wahrheit auf Erbbaurecht gebaut. Also die ganzen Wolkenkratzer in New York haben Erbbaurechtskonstruktionen als wirtschaftliche Vertragsbasis. Also Ich glaube, es geht, wenn man will.
Neuer Themenkomplex, den ich ansprechen wollte, Infrastruktur-Großprojekte, die wir haben. Ist positiv, wir sehen das an vielen Ecken, es wird viel geplant und auch gut gebaut, wird auch viel im Moment, aber das will ich jetzt so nicht mit dem Finanzsenator besprechen. Ist ja gut, wenn investiert wird. Aber wir haben natürlich schon, wir haben viele Großprojekte vor der Brust in Hamburg. Sei es im ÖPNV-Bereich, U5, Verbindungs-, Entlastungstunnel, im Hafen wichtige Infrastrukturprojekte, Kühlbahnquerung, A26 Ost. Wir haben mal zusammengerechnet, mal geschaut, in den nächsten Jahren bis 2040, so roundabout, haben wir ein Infrastrukturinvestitionsvolumen im Verkehrsbereich von roundabout 40 Milliarden Euro. Mhm. Und davon möchte man heute auch 3/4 vom Bund haben. Heißt aber auch, Hamburg hat auch ein ganz schönes Brett vor der Brust.
Das ist so. Deshalb ist es so wichtig, dass auf Bundesebene jetzt auch ein paar Weichen gestellt werden, was das Thema Infrastrukturfinanzierung angeht. Und ehrlicherweise gibt es ja in der Wirtschaft kaum einen mehr, der sagt, dafür müssen wir nicht auch zusätzliches Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade Michael Hüter in der Finanzministerkonferenz, der uns das nochmal sehr schön durchbuchstabiert hat. Und wir sind ja mittlerweile in Deutschland in der Analyse eigentlich einig. Wir haben ungefähr einen Investitionsbedarf von 600 Milliarden Euro bundesweit über 10 Jahre, also 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Da ist Straße dabei, Schiene, Wasserwege, Schulen, Hochschulen. Also das kann man sehr gut aufdröseln. Mhm. Und das heißt, der Bund, und das wäre in der Tat meine dringende Bitte, wir sagen das auch bei jeder Gelegenheit, dass man sich jetzt so auf Bundesebene verkeilt hat, dass es dazu jetzt keine Lösung mehr gibt, vermutlich dann eben erst nach der Bundestagswahl. Das ist ein Jammer, weil natürlich alle so sehr danach dürsten, dass es da bei der Infrastrukturfinanzierung eine Verständigung gibt, dass der Bund seinen Teil dazu beitragen kann. Also ich meine, das ist die Zahl habt ihr ja auch immer ständig geliefert. 38 Millionen Euro ist nur die Bundeshafenfinanzierung. Das ist eine Lachnummer. Ne? Mein niedersächsischer Amtskollege sagt immer, Andreas, ich kann davon eine Bohle bei der Spundwand in Wilhelmshaven bezahlen. Mhm. Ne? Und parallel wird in den Niederlanden und in Belgien werden da Milliarden für Hafenausbauten auch über die Nationalstaaten mitfinanziert. Und der Bund sozusagen hält sich hier vornehm zurück. Das ist sozusagen für ein Logistikland wie Deutschland einfach eine
Kapitulation. Der Häfen, die wir absolut haben. Ne?
Also für die Energiewende, für das Thema Transportketten und so weiter. Es ist ein Jammer. Es muss Bewegung geben und deswegen werden wir da weiter auf Bundesebene auch Druck machen. Klar. Wir wollen aber unsere Hausaufgaben machen, was unseren Teil angeht. Mhm. Und sozusagen haben eben sowohl die Verkehrswegethemen mit dem Bund gut besprochen, so dass da auch ich zwar über den Bund über die Kofinanzierung immer meckere, aber in dem Bereich der großen Infrastrukturprojekte gibt's eine gute Verständigung von der U5 bis hin auch zu Kühlbahnquerung, sozusagen, wo wir fest davon ausgehen, dass der Bund zu seinem Wort steht.
Er hat sich aber jetzt geäußert, Kühlbahnquerung, zentrales, lebensnotwendiges Infrastrukturprojekt für den Hamburger Hafen und damit für die gesamte deutsche exportorientierte Volkswirtschaft. Also, muss man ja ganz klar sagen. Also, es gehen wirklich zwei Drittel wertmäßig, die Hälfte mengenmäßig sozusagen des deutschen Außenhandels über See, über den Hamburger Hafen. Ja, und deswegen hängen Arbeitsplätze in Bayern am Hamburger Hafen. Und
sollen die Bayern auch immer mal wieder selber sich vor Augen führen.
Deswegen schicken wir diesen Podcast auch rüber, dass das dann noch kommt. Aber man muss ja schon sagen, die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 5,3 Milliarden Euro. Und über die Kofinanzierung will der Bund erst entscheiden, wenn die Planung fertig ist.
Ja, final entscheiden. Aber wir haben ja aktualisierte Zusagen, was den eigenen Finanzierungsanteil angeht, dass das dann erst formal etatisiert wird, wenn ein finales Preisschild dranhängt. Das würden wir umgekehrt genauso machen. Mhm. Also ich habe mir sogar in der Bürgerschaftsdebatte habe ich ja dazu gesprochen. Ich habe mir die Schreiben und Mails auch nochmal zeigen lassen vom Bund. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass da am Schluss dann, wenn es darauf ankommt, das Geld auch fließt. Es gibt grundsätzliche Zusagen, sowohl aus der letzten Wahlperiode.
Von Herrn Scheuer, glaube ich.
Ja, das verstehe ich, dass das vielleicht jetzt nicht, man da alles für bare Münze nimmt, aber sozusagen ist es auch in dieser Wahlperiode nochmal auch schriftlich bekräftigt worden, dass die Grundlagenverständigung auch weiter gilt. Deswegen finde ich, haben wir da jetzt keinen Grund, an den Worten des Bundes zu zweifeln.
Okay. Gut, das heißt, Schuldenbremse,
also
reformieren, abschaffen muss, nein, oder einhalten.
Also das auch klar zu sagen, abschaffen ist völlig indiskutabel. Dann das, also um das auch sozusagen der konservativ-liberalen Seite zu signalisieren, denn dann, wenn du dann nicht, also quasi es keine Schleusen gibt, die das auch ein bisschen begrenzen, gerade was konsumtive Ausgaben angeht, dann sozusagen sind wir wieder im Schuldenstaat. Das können wir auch nicht wollen. Aber wir müssen doch jetzt investieren. Das heißt, ein Sondervermögen in der Verfassung, so wie die für die Bundeswehr, das für das Thema Infrastruktur, genau wie Herr Hüther und viele andere das vorschlagen, 600 Milliarden Euro über 10 Jahre mit einem klar kalkulierten Wirtschaftsplan. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können auch gucken, ob man, dann würde nämlich die Schuldenbremse als solche bestehen bleiben. Du stellst sozusagen das Sondervermögen formal daneben. Und andere Reformen wären auch vorstellbar. Es muss jetzt nur mal ein politischer
Konsens. Aber das Geld muss ja trotzdem zurückgezahlt werden.
Ja, das stimmt. Egal, ob als Sondervermögen oder im Haushalt. Aber du musst ja sehen, dass mittlerweile, wenn du dich auch mal bei internationalen Ratingagenturen umhörst, dann ist das Risiko, dass wir jetzt nicht investieren, für die langfristige Kreditfähigkeit Deutschlands und Wettbewerbsfähigkeit mittlerweile größer, als dass der Schuldenstand, die Schuldenstandsquote bei 65, 68, 90, vielleicht ist sie dann mal 70. Aber wenn du das mal vergleichst mit Frankreich, USA, Japan und so weiter, und die anderen powern ohne Ende, und wir machen jetzt sozusagen an der Stelle, sind wir so restriktiv, dann fahren die Züge an uns vorbei. Und es wird dann Abwanderung geben und. Das können wir nicht wollen. Natürlich wird sich auch SPD und Grüne auf Bundesebene auch an der einen Stelle auch bewegen müssen, wenn es einen solchen Konsens gibt. Mhm. Am Moment nehme ich halt wahr, dass man sich an dieser Stelle total verkeilt hat zum Schaden des Standorts Deutschland.
Ja. Es gibt ja durchaus Stimmen auch in der SPD, die auch Bürgergelderhöhungen als investive Ausgaben auch verstehen.
Ne? Das ist richtig Unsinn und das ist auch gefährlich, weil man mit solchen Aussagen, dass sozusagen auch Sozialleistungen quasi ja Investitionen ins soziale Miteinander sind. Alles richtig, aber ich bin nun auch Haushälter und insofern, dass das ist einfach keine Investition. Bei Investitionen geht es darum, dass richtig Werte, und das ist ja schön, wenn man so einen kaufmännischen Haushalt hat in Hamburg, können wir das ja auch sehen, welche Werte wir dann auch entsprechend schaffen können. Und da würde ich ja zum Beispiel sagen, der Bund hätte vielleicht viel weniger Probleme mit dem Thema, wenn er auch einen kaufmännischen Haushalt wie in Hamburg hätte. Also auch das ist dem Bund sehr zur Nachahmung empfohlen. Und der Bundeskanzler weiß ja auch, wie das geht und dass es auch sehr klug ist, so vorzugehen.
Ja, ich glaube, ein Thema, bei dem unsere Hörer und Hörerinnen enttäuscht werden, was nicht ansprechen werden, ist der Teilverkauf der Hala an MSC. Ja. Lang und breit rauf und runter diskutiert, das für und wieder. Und uns ist auch mal immer klar, eine Privatisierung ist auch ein Schritt zu mehr Effizienz, kann das machen. Wettbewerbsstrukturen werden nicht verändert. Das wäre mal für eine dauerhafte Geschichte nochmal positiv. Aber ich will jetzt gar nicht mehr nochmal sozusagen die Argumente dafür sind, glaube ich, auch ausgetauscht. Ja, also die Frage ist eigentlich eher, wie geht's weiter? Wann wird das beschlossen in der Bürgerschaft? Man kann da ja nicht wochenweise was zu lesen. Und wie schätzt du auch die ganzen, gibt ja auch Beschwerden bei der EU-Kommission, auch von Wettbewerbern, von der Opposition. Wie schätzt du das ein? Was ist da die Erwartungshaltung des Finanzsenators? Ne?
Ja, wichtig ist ja, dass es jetzt nicht andere Reedereien oder Häfen sind, die formal Beschwerde eingelegt haben.
Mhm. Also sozusagen Singapur hat sich
doch. Nein, das ist nicht richtig. Das ist eine Ente gewesen. Das sozusagen können wir in den Faktencheck nochmal aufnehmen. Das hat der Hafen von Singapur selbst ausgeräumt.
Okay.
Konnte man vielleicht nicht
nachlesen.
Das ist auch interessant, weil einfach da wird im Moment auch mit der Kritik Politik gemacht, gehört alles zum politischen Geschäft dazu. Mhm. Aber sozusagen, dann gehört es auch dazu, dass man irgendwann Fakten zur Kenntnis nimmt. Also okay. Nach meiner Kenntnis liegt keine Beschwerde eines Wettbewerbers auf Reederei- oder Hafenseite vor. Es gibt andere Beschwerden. Das ist auch in einem Rechtsstaat natürlich legitim, die einzulegen. Und dann wird da die Kommission sich nach Recht und Gesetz damit befassen. Auch mit der Frage des Fusionskontrollverfahrens auch. Ganz ein übliches Verfahren, was passiert. So, die Bürgerschaft wird sich jetzt vor der Sommerpause damit befassen. Über die Frage, ob es dann die sofortige zweite Lesung noch vor der Sommerpause oder danach kommt, das liegt jetzt in der Sphäre des Parlaments. Wir haben, glaube ich, jetzt wirklich als Senat alles getan. Es hat ein noch nie so transparentes Verfahren über einen Merger gegeben, wo wir im Prinzip vom Herbst letzten Jahres jetzt bis in den Sommer alles vorgelegt, alles erläutert. Wir haben so, das hat es noch nie gegeben. Bei der Investmentbank, die uns beraten hat, hat es einen Ortstermin gegeben, wo quasi die ganze Herleitung der Kaufpreis, der Angemessenheit des Kaufpreises erläutert wurde.
Aber die Transparenz war ja immer der Kritikpunkt, dass das ist ein bisschen für alle sehr überraschend kam, die Äußerung, dass man das.
Ja, also dass es überraschend kam, ist richtig. Das hatte etwas damit zu tun, dass natürlich wir hier eine große Gefahr hatten, dass wenn man das öffentlich zu Markte trägt, Aktienkäufe durch sozusagen dann spekulieren mit einer Aktie, gerade dann, wenn gar nicht so viele Aktien unterwegs sind, dass nachher auch eine Verständigung verunmöglicht und dass die Gefahr bietet, dass das dann gar nicht zustande kommt, weil sozusagen schon spekulativ mit den Aktien rumhantiert wird. Das war der Punkt. Deswegen gab es die ganz dringende Empfehlung aller sozusagen auf Investmentseite Beteiligten, dass wir das sehr sorgfältig auch im kleinen Kreis vorbereiten, fachlich gut beraten. Es ist jetzt liegen die Unterlagen vor, es ist jede Frage beantwortet. Man konnte den Investmentbankern über die Schulter schauen. Aber ich kann die Opposition auch nur bitten, dann auch mal Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Die Beratungen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt worden sind mit denselben Antworten. Und die Behauptungen werden teilweise einfach fortgesetzt, obwohl man eigentlich besser es weiß aus den Unterlagen und aus den Ausschussbefragungen. So, das muss man jetzt politisch zur Kenntnis nehmen. Das ist an der Stelle auch so. Wir lassen uns da jetzt nicht von beirren, sondern die Zeit ist reif dafür, dass wir jetzt auch zu einer Entscheidung kommen. Man kann dafür sein oder dagegen sein. Wir haben auch nie gesagt, dass es keine Risiken gibt. Nur die Situation, dass die Halle einfach so bleibt, wie sie ist. Das wäre definitiv die riskantere Entscheidung, weil wir brauchen an der Stelle mehr Ladung, wir brauchen mehr Investitionen in dem Bereich, wir brauchen mehr Kapital und das ist mit diesem Deal möglich. Und wir haben ja mit denjenigen, wo sich einige sagen, Mensch, hättet ihr nicht mit denen zusammengehen können? Das haben wir über Jahre ja besprochen und probiert. Also, ob es eine German Ports Gesellschaft gibt aus Hala und Eurogate. Wenn ich das richtig gehört habe, war jetzt in der Handelskammer über diesen Weg, wäre nicht jeder begeistert gewesen.
Also der hätte zumindest nicht mehr für mehr Wettbewerb gesorgt. Ne?
Genau, ich lasse das mal so stehen, weil der Zug ist natürlich jetzt in der Konstellation erstmal abgefahren. Aber viele haben sich diese Konstellation sozusagen gewünscht, aus der Beschäftigtenseite und auch bei anderen. Aber das war eben in der Konstellation nicht möglich, weil es da Hürden gab, die für die städtischen Interessen nicht gangbar gewesen sind. Und wir haben natürlich auch auf Reederei- und Wettbewerberseite ja auch sondiert, hat es auch Gespräche gegeben. Da wollte man nicht der Stadt die Mehrheit zugestehen, sondern sagt, alles oder nichts.
Aber wenn das Interesse wäre, so groß ist an der Hala, das ist ja auch erstmal ein positiver Aspekt an der ganzen Sache, dass man sagt, Mensch, es wird auch in einer anderen Perspektive über Hamburg geredet und es ist irgendwie was gekommen. Aber wäre es dann nicht möglich gewesen, einen höheren Preis zu erzielen?
Der Preis was Finanzsenator sehr hoch gewesen aus unserer Sicht und wir haben das ja auch verglichen mit Vergleichstransaktionen. Und üblicherweise sind in so einer Dealstruktur, wo es ja darum geht, da gehen Aktien, die im Free Float sind, über den Tresen und wir haben auch einen Anteil, der über den Tresen geht. Und da gibt es halt diesen sogenannten Pari-Passu-Test, wo man sagt, es muss letztlich für beide Seiten wettbewerblich auf einer Ebene stehen. Und in einer solchen Deal-Konstruktion ist das Übliche eher 20-30% über dem gewichteten Börsenkurs. Und wir waren zwischen 40% und 50%. Mhm. Das haben wir alles erklärt und nachgewiesen. Das ist ein sehr guter Preis gewesen. Ist natürlich, wünscht man sich immer mehr, aber sozusagen im Blick auf die Vergleichstransaktionen ist es sehr, sehr angemessen. Und dass die HALA nicht mehr den Börsenkurs hat, den sie beim Börsengang hatte, wirft ein bisschen die Frage auf, dass die Wettbewerbssituation sich für die HALA verschlechtert hat. Und das ist eher ein Argument zu sagen, wir müssen jetzt handeln und können diesem Rückwärtsgang nicht weiter zugucken. Und deswegen müssen wir jetzt zu einer Entscheidung kommen.
Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt. Der Hafen wird für die Zukunft unseres Standortes, ist ja unverzichtbar. Er ist die entscheidende Plattform auch für alle Bemühungen rund um Klimaneutralität und was wir haben und das Steueraufkommen, 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr hier in der Metropolregion durch den Hamburger Hafen, Zolleinnahmen, muss ich den Finanzsenator nicht erzählen, wie wichtig das ist. Und
Zolleinnahmen gehen leider nicht zu mir.
Das war, leider, ich weiß, ja, leider das stimmt, aber Steuereinnahmen. Ich habe es nur mehr genannt, auch der Bund muss das Interesse haben, den Hamburger Hafen zu finanzieren aus dem Grund. Und wir brauchen ihn. Und wir müssen ihn fit für die Zukunft machen, Effizienz aufstellen. Und an dieser Effizienzschraube muss man an ganz vielen Ecken und Enden drehen. Und
ehrlicherweise muss man ja sagen, wir fanden uns selber zu lange zu toll und haben auf das Thema Partnerschaften viel zu spät gesetzt, als andere Häfen schon längst auf dem Trip gewesen sind.
Das ist toll,
ja, und das finde ich so. Ne? Deswegen, wenn wieder alle meckern bei HALA MSC, gucke ich mir immer noch mal an, wir haben hier einen internationalen Experten bei unseren Anhörungen gehabt. Und der hat so eindeutig gesagt, was redet ihr hier? Weitet doch mal bitte euren Blick. Und aus der internationalen Perspektive ist das ein guter Deal. Und wir können mal gucken, wie als MSC in Antwerpen sich engagiert hat, wie sozusagen gegen den Trend auch Umschlagsmengen und wirtschaftliche Entwicklung nach oben gegangen sind. Wir müssen ein bisschen, diese Diskussion krankt ein bisschen daran, dass wir zu sehr um den eigenen Kirchturm unsere Politik machen und die Kritik in den Blick nehmen, anstatt mal zu sagen, wie wird eigentlich international drauf geguckt. So, und international hat dieser Deal viel bessere Noten bekommen als rund um den Hamburger
Kirchturm. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ja, und wenn wir aber sozusagen dann hingucken nach Antwerpen, Rotterdam, sehen wir, dass da 5, 6, 7 verschiedene Terminalbetreiber sind, die in einem harten Wettbewerb zueinander stehen. Ne? Was natürlich auch, Wettbewerbsstrukturen werden jetzt nicht verändert, auch ein wesentlicher Ansatzpunkt ist für eine Effizienz und eine gute Performance im Hafen. Insofern bleiben wir auch in der Hinsicht an diesem Thema auf jeden Fall dran, weil das ist absoluter Konsens. Der Hamburger Hafen tut Not für 2040. So ist das. Das ist ganz klar. Absolutes Zukunftsthema und das muss ich auch nochmal, jetzt kommen wir zum Kernthema des Finanzsenators zurück, wo wir auch sehr eng zusammenarbeiten, ist das Thema Zukunft des Finanzplatzes und Förderung von Innovationen. Wir haben eine gemeinsame Projektgesellschaft gegründet, um eben auch einen gemeinsamen Masterplan umzusetzen und man kann das sagen, zumindest kriegt es auch Finanzwirtschaft immer gespiegelt, es gab selten oder noch nie einen Finanzsenator, der sich so intensiv um die Branche gekümmert hat und auch als Herzensanliegen hier die Innovation im Finanzplatz nach vorne bringen will, mit Ansiedlung von Fintechs und so weiter und so fort. Kannst du einmal so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer deine Vision für den Finanzplatz Hamburg aufzeigen? Ne?
Ja, also ich finde, er will auch einmal den Dank auch zurückgeben, weil das ist ja eine Zusammenarbeit, die wir auch Handelskammer, Finanzplatz und Finanzbehörde gemeinsam angeschoben haben. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel von Public-Private Partnership im besten Sinne. Wir haben jetzt eine Projektgesellschaft, die das mit steuert, aber wir haben eben starke Partner, die sich mit engagieren und dass es uns eben gelungen ist, innerhalb von kurzer Zeit sozusagen auf über 100 Fintechs in Hamburg zu kommen. Das ist beachtlich und das Förderprogramm InnoFintech hat gerade geholfen, das haben wir ja auch nochmal verlängert. Also so kann das gerne weitergehen und ich glaube, als so traditionsreicher Standort haben wir einfach eine Chance, wir kommen von einer starken Basis. Es gab natürlich in den letzten Jahren auch viel Gegenwind oder auch mal Rückschläge. Und jetzt haben wir aber eine Chance, glaube ich, sozusagen ein bisschen als Enabler für viele Entwicklungen in den Zukunftsbereichen dieser Stadt auch zu fungieren. Und da, glaube ich, kann die Finanzwirtschaft einen großen Beitrag leisten. Und sie muss aber sozusagen auch auf der Höhe der Zeit sein, was das Thema zum Beispiel nachhaltige Finanzierung angeht. So, also ich hätte halt gerne, wenn man sagt Innovation made in Hamburg, hätte ich auch gerne Finance made in Hamburg. Ich würde gerne, dass unsere Finanzhäuser so aufgestellt sind, dass wenn irgendwie mein Green Bond wieder irgendwo aufgelegt wird, sozusagen mir nicht die Experten von woanders her einfliegen müssen, sondern sagen, das ist halt auch in Hamburg für Hamburg zusammengestellt. Mhm. Das ist ein bisschen unsere Vision und ich glaube, da gibt es gute Beispiele, aber da können wir auch in der Tat noch besser werden. Mhm. Und auch an starke Traditionen. Wir sind ja im Prinzip die älteste noch aktive Börse Kontinentaleuropas, also die älteste Privatbank mit Bärenbank, die älteste Versicherung, die älteste Sparkasse. Also wir bauen auf einer starken Tradition auf, aber darauf darf man sich nicht ausruhen, sondern muss jetzt den Laden in die Zukunft auch aufstellen.
Mhm. Und ich glaube, da ist bei allen Herausforderungen, ja, und wir werden natürlich nicht der Finanzplatz wie London oder New York.
Wir können uns ein Stück spezialisieren.
Das ist der Punkt. Also, ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz und wir kriegen es ja auch mit. Wir haben ja auch durchaus immer mal uns davon inspirieren lassen, andere Standorte auf dieser Welt, was machen die, wie gehen die vorwärts? Hatten jetzt gerade gemeinsam einen Termin hier mit dem Bürgermeister von Osaka, Partnerstadt. Ja. Ist ja ganz spannend. Da habe ich das Gefühl, da müssen wir uns nicht verstecken. Da sind wir eigentlich auf einem guten Weg und können sozusagen zumindest bei diesen Second City Finanzplätzen sozusagen auch eine starke Rolle spielen. Ich glaube, da müssen wir auch dann gut weiter mit.
Und mit natürlich ran. Die Wirtschaft selber muss ein bisschen mitgucken, was das Thema, weil das kann ja nicht alles öffentlich finanziert sein. Auf jeden Fall. Und das heißt, das Thema Bereitschaft, es ist in Hamburg auch viel Kapital vorhanden. Das heißt, und deswegen nutze ich dieses Forum auch nochmal, das Thema allen zuzurufen, guckt, was ihr im Bereich Venture Capital selber auch beitragen könnt. Mhm. Also sozusagen, wenn es darum geht, öffentliche Finanzierung von privater Seite zu matchen, dann kann man eben nicht immer nur sagen, Stadt, KfW, alle möglichen sollen alles finanzieren, sondern das ist ja auch mal ein Punkt, wo man sagen kann, ist man auch bereit, sozusagen in sag ich mal, gut situierten Hamburger Kreisen auch zu sagen, okay, da gehe ich mal eine stille Beteiligung hier ein, eine stille Beteiligung da ein, um auch mit den Hamburger Finanzplatz und den Standort nach vorne zu bringen.
Altes Geld für neue Ideen. Ja,
Das ist das Motto. Genauso gehen wir mal auf die zu.
Auf jeden Fall sollten wir das tun. Und ich glaube, da sind wir in der Tat, ist ein zentrales Anliegen. Finanzwirtschaft ist der Kreislauf, das Herz eines Wirtschaftsstandortes muss halt schlagen und das Blut muss zirkulieren, damit irgendwie dann alles mit hinkommt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich würde gerne so zum Abschluss des Podcasts so ein bisschen auf 2040 auch eingehen. Ja, ist jetzt in 16 Jahren, ja, so und wie so ein bisschen auch vielleicht mal auf deine persönliche Schiene kommen. Was sind so deine Ziele? Ja, du bist ja Hamburger durch und durch, auch mal wirklich auf allen Ebenen unterwegs und vertrittst die Stadt, bist auch schon lange dabei im politischen Geschäft. Aber wo sieht sich Andreas Dressel denn im Jahr 2040? Was hat er noch erreicht?
Ja? Ja, also Politik ist ja nicht so planbar das Geschäft wie andere. Also ich habe Lust weiter mitzuwirken und glaube, tu das auch an zentraler Stelle sozusagen und sehe da auch unser Finanzressort auch als ein Stück auch ein Ermöglichungsministerium. Also also schon auch zu gucken, wo können wir investieren über Beteiligung, über Grundstückspolitik, über Förderprogramme, all das, was sozusagen die ganze Klaviatur, wir arbeiten, glaube ich, im Senat wirklich sehr gut zusammen und das kann ich, wir sind mit dem Haushalt, sind wir eingestiegen, dass es eben auch gelungen ist, in einem schwierigen Umfeld zu guten Lösungen zu kommen, zu Kompromissen zu kommen und zeigt, dass wir echt gut aufgestellt sind in Hamburg. Und dazu will ich weiter an federführender Stelle meinen Beitrag leisten. Mhm. Und insofern ist das sozusagen das, was ich mir so für die Zukunft auch weiter vorstelle.
Also. Gibt es mir so zwei, drei Ziele, wo du sagst, oder Projekte, wo da möchte ich besonderen Fokus drauf legen oder irgendwas verwirklichen hier in Hamburg?
Ja, ja, also ich will, dass wir diese großen Infrastrukturthemen bewegt bekommen, dass wir sie gut finanziert bekommen. Ich bin ja auch für Schulbau und Hochschulbau sozusagen zuständig, dass wir, also ich würde mich so freuen, wenn wir, und das wäre jetzt mal ein ganz konkretes Ziel, wenn wir bis 2040 den Hochschulbau so top aufgestellt haben und zwar dann auch mit neuen Standorten in Oberbillwerder, in der Science City, am Berliner Tor, dass der Hochschulbau so, sag ich mal, wirklich geleckt aussieht wie unser Schulbau, wo wir jetzt ja auch schon seit 2011 wirklich reingepowert haben. Denn dass wir da kommen ja wirklich aus allen Bundesländern die Leute her, sagen, Mensch, wie habt ihr das in Hamburg gemacht mit dem Schulbau? Und wenn wir das beim Hochschulbau bekommen, weil wo es natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, weil die internationale Ausstrahlungswirkung natürlich beim Hochschulbau nochmal anders ist als beim Schulbau. Ne? Mhm. Also und da, glaube ich, haben wir jetzt alle Chancen und da haben wir Katharina Fegebank und ich uns auch ein wirklich milliardenschweres Programm vorgenommen für die 20er und 30er Jahre. Und wenn man dann 2040, weiß ich gar nicht, ob ich dann schon altersmäßig ein älterer Gasthörer bin, da durchgehe und sage, guck mal, das muss ich sagen, ist so ein Punkt, wo ich jetzt bei im Schulbau sehe, sozusagen ernten wir jetzt auch ein Stück, was wir erreicht haben.
Du musst bis 46 weitermachen, weil die Kühlmann-Körung erst dann fertig sein soll.
Okay, ja, das stimmt, das ist in jedem Fall zu gewährleisten. Aber eben, also was wir daran auch ein Stück sehen, ist natürlich, wie lange sind Planungs- und Realisierungszyklen? Ja. Und was ich da immer so dramatisch finde, ist diese Fehmarn-Belt-Querung. Wir haben über Kopenhagen und so auch immer schon gesprochen, wo die Dänen jetzt richtig Tempo machen und dann kommen die Züge auf deutschen Boden in Puttgarden. Und da fragt man sich irgendwie, geht das denn Bummelzug-Tempo weiter nach Hamburg? Wir müssen schneller werden in der Frage von Infrastrukturentwicklung. Deutschland, also die Welt wartet nicht auf Deutschland. Mhm. So, und das ist so ein Punkt, wo ich auch beitragen möchte, auch zum Beispiel durch mehr Standardisierung im Bereich Bau. Das versuchen wir im Schulbau auch, im Hochschulbau auch. Also, dass wir, je mehr auch mal was von der Stange geht, was schon genehmigt ist, was vorgefertigt ist, dann können wir auch schneller werden und wir werden auch günstiger.
Da hast du die Wirtschaft auf jeden Fall an deiner Seite, wenn das gelingt, bei dem Ziel, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Das ist, glaube ich, ein Dauerbrenner für alle Ziele, die wir haben. Bis zur Klimaneutralität, Mobilitätsverkehrswende, alles ist das A und O, dass wir das machen. Würde dir gern zum Abschluss noch die persönliche Frage stellen, was, ich meine, das ist ja, du bist ja schon ein Protagonist auch in der SPD und machst viel. Es gab ja nachdem Olaf Scholz nach Berlin gegangen ist, auch immer Diskussionen, bevor Peter Tschentscher es wurde, wer macht's? Da gab es Gerüchte, Andreas Dressel steht auch zur Verfügung, oder damals nicht, wegen der Kinder, glaube ich, die noch im jüngeren Alter waren. Was würdest du machen, wenn die aus dem Haus sind, ne? Und die Frage, die
ich mache weiter Politik und alles andere wird sich zeigen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch sozusagen von anderen Ländern und anderen Regierungen, dass nicht jeden Tag geguckt wird, wer macht was, sondern wir konzentrieren uns aufs Machen. Und sozusagen, wenn wir weiter so gut auch zusammenarbeiten miteinander im Team, und ich finde, da ist jetzt auch so ein bisschen auch, es hat ja auch ein paar Wechsel gegeben im Senat in diesem, jetzt auch in diesen Jahren. Ne, wir sind jetzt wirklich auch mit auch neuen Kolleginnen und Kollegen wirklich in den Themenbereichen auch super aufgestellt. Da haben wir eine Chance, weiter Politik von vorn gut zu gestalten. Dazu leiste ich meinen Beitrag und dazu habe ich auch richtig Lust, diesen Weg weiterzugehen.
Ja, vielen Dank für diesen Ausblick. Ja, und die nächsten Bürgerschaftswahlen stehen an. Das ist natürlich, dann kann der Wähler und die Wählerin können entscheiden, wie es dann weitergeht. Aus unserer Sicht sind das wirklich elementare Wahlen. Das will ich auch nochmal vielleicht ein bisschen abschließend sagen. Oder auch das sind Richtungswahlen. Da wird ein großer bundespolitischer Fokus auf Hamburg sein, weil das die einzigen Landtagswahlen vor den Bundestagswahlen sind, wenn sie denn bis die Ampel durchhält, bis September 25. Aber dann ist, glaube ich, der Fokus da ganz klar auf Hamburg auch. Und es sind auch Richtungswahlen für die Wirtschaft, ja, weil es jetzt wirklich um die nächsten 10, 15 Jahre dann da mal geht und nicht immer nur um eine Wahlperiode. Und insofern, glaube ich, ganz viele Themen, die zentral sind.
Und wir können in dieser schwierigen Zeit, wo ja die Zentrifugalkräfte in der Gesellschaft zunehmen, auch ein Stück zeigen, dass man aus der Mitte heraus eine Stadt politisch gestalten kann, sozusagen ohne dass sozusagen die Ränder links und rechts und vor allem der rechte Rand stark gewinnen. Da können wir mal ein Stück ein Gegenmodell sein, denn wir haben alle, glaube ich, Sorgen mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten im Herbst, dass das etwas verändert in dieser Republik. Und wenn Hamburg dazu ein positives Gegenzeichen setzt, dann wäre das, glaube ich, im Sinne aller.
Das ist ein schönes Schlusswort. Extremismus ist in jeglicher Form für die Demokratie und auch für die Wirtschaft extrem.
Absolut. Das finde ich eigentlich das Absurde, dass in Ostdeutschland die wirtschaftlichen Folgen sozusagen dieses Kurses. Wer hat denn als ausländische Fachkraft in so einer Lage irgendwie Lust, in Zwickau anzuheuern? Das muss man sich einfach mal sehr überlegen. Und es wird ohne Fachkräftezuwanderung nicht gehen. Und das ist etwas, wo die wirtschaftlichen Folgen, glaube ich, bei einigen noch überhaupt nicht richtig klar sind. Insofern ist gut, wir machen es anders in Hamburg.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Hat
und glaube ich, viele Themen angerissen, die auf Interesse stoßen werden. Insofern, ja, viel Glück und Erfolg bei allen Vorhaben und danke für das.
Gleichfalls danke und auch weiter gute Zusammenarbeit.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.